Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Also, zündet die Kerzen an, haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Hallo, da ist wieder die Gabriele Haßmann. Wir sind wieder im Baden. Mir gegenüber sitzt die Asta und wir nehmen eine neue Folge von Wo die Geister wohnen auf.
Wo die Geister wohnen. Hallo, liebe Gabi. Heute geht's um einen, ja, wie soll man sagen, nicht nur tatsächlich einen spukenden Geist, sondern einen politischen Geist, der hängen geblieben ist, möchte ich mal sagen, über Österreich.
Haben wir auch nicht so oft.
Haben wir auch nicht so oft. Ja. Also einen spukenden Politiker und einem, sagen wir mal, jemand, der tatsächlich den politischen Geist eben insbesondere in den 70er und 80er Jahren sehr mitgeprägt hat.
Vielleicht ist er deswegen jetzt ein Geist.
Maybe, maybe. Wir werden es herausfinden.
Genau.
Es geht um
Bruno Kreisky.
Bruno Kreisky. Endlich. Ich glaube, manche haben sich schon gefragt, was ist eigentlich mit Bruno Kreisky? Spuckt er nicht?
Spuckt er gar nicht.
Oder was? Der muss doch spucken. Also für alle ZuhörerInnen vielleicht auch aus Deutschland oder jene, die vielleicht trotz allem noch nie von Bruno Kreisky gehört haben, auch in Österreich. Wer war denn der Bruno Kreisky?
Ja, das war ein großer Staatsmann. Also in Österreich kennt man den an sich schon. SPÖ war seine Partei. Und war schon früh seine Heimat, muss man sagen, diese Partei. Schon als Jugendlicher hat er sich dafür interessiert. Er stammte ja aus gutem Haus, hatte also auch Zugang zu allen Bildungseinrichtungen und hat sich eben nebenbei schon früh für Politik interessiert. Und er war halt bei der sozialistischen Jugend, hat sich engagiert und ist halt dann im Laufe der Zeit zu dem geworden, was er letztlich war. Ein prägender Politiker.
Ein prägender Sozialdemokrat.
Sozialdemokrat.
Sozialistische Jugend schon vor dem Krieg, dann hat es natürlich voll erwischt, weil jüdische Familie. Er ist dann auch ins Exil gegangen nach Schweden als junger Mann. Und ich meine, das ist natürlich auch was die österreichische Politik und Seele mitgeprägt hat, muss man sagen, insbesondere dann in diesen Kalter Krieg, 50er, 60er Jahre und so. Also das war schon eine wilde politische Zeit, wo der Kreisky dann einen sehr wichtigen Platz eingenommen hat, was so Sozialpolitik betrifft und diese ganzen Dinge.
Ich glaube auch tatsächlich, dass ihn seine Freundschaften sehr stark da geprägt haben. Zum Beispiel die Freundschaft mit Olof Palme, den er ja in Schweden kennengelernt hat.
Wer war Olof Palme?
Der war ein sehr wichtiger sozialdemokratischer Ministerpräsident in Schweden.
In Schweden, also aus seiner schwedischen Zeit ist er.
Genau, ja. Dort hat er ja, nachdem er geflüchtet war, hat er den Olof Palme ja kennengelernt als Parteigenossen sozusagen und da hat sich einfach eine sehr gute Freundschaft entwickelt und ich meine, dass ihn diese Freundschaft auch geprägt hat.
Ja, und er hat generell, hat ihn dieses Exil in Schweden sehr geprägt.
Ja, also absolut.
Vielleicht nur ganz kurz, er ist schon in den 30er Jahren verhaftet worden und zum Kerker verurteilt worden aufgrund seiner sozialdemokratischen Aktivitäten, sage ich mal. Und dann 38 hat er sich schon Richtung Schweden verabschiedet. Also er hatte schon quasi
in Sicherheit gebracht.
Er hat sich schon rechtzeitig in Sicherheit gebracht vor politischer Verfolgung. Und im Exil lernt er dann zum Beispiel auch den Willy Brandt kennen, der ja auch in den 70ern quasi der Kollege in Deutschland war, der Bundeskanzler in Deutschland. Jetzt ist es so, der Kreisky hat es schon vorausgeahnt und tatsächlich wurden 25 seiner Familienmitglieder im Holocaust ermordet.
Ja, absolut, ja.
Und ich glaube, das ist sehr spürbar dann, dass er da so eine Distanz auch zur Religion und zu dieser ideologischen Seite da quasi eingegangen ist. Ne? Und er stand natürlich dann auch in den 50er und 60er Jahren sehr für dieses Österreich, das so zwischen Osten und Westen stand. Ne? Also er war ein guter diplomatischer Vermittler und eben auch ganz bekannt für die vielen Sozialreformen, eben 40-Stunden-Woche, solche Dinge, die haben wir im österreichischen Arbeitsrecht auch dieser Zeit zu verdanken. Und ich glaube, er ist auch ganz bekannt bei den einen oder anderen aus der Zwentendorf-Ära, also aus der Anti-Atomkraft-Zeit, wo er also ein bisschen zwischen den Stühlen stand, der gute Kreisky, weil die Partei wollte Fortschritt. Aber ich glaube, er persönlich fand es gar nicht so eine gute Idee mit diesem ganzen Atomgefahren und Atommüll und so. Genau, also da kommt er her und ja, ist sehr schwer erkrankt später.
Ja, stimmt, ja.
Was wissen wir denn über ihn da, über seine spätere Lebensphase?
Naja, also die spätere Lebensphase war tatsächlich von vielen Krankheiten und teilweise im Sehverlust und Nieren. Und also ihn hat es da leider schon ziemlich erwischt. Und dann ist auch noch seine geliebte Frau verstorben. Olof Palme wurde erschossen, nur mit 2 Jahren Unterschied. Also 86 Olof Palme, 88 ist seine Frau verstorben. Und er selbst ist ja dann auch relativ bald darauf verstorben. Schwer krank natürlich, ja.
Mhm. Und das Bild, das man von ihm hat, glaube ich, oder die meisten in Österreich haben, ist, dass er war natürlich einerseits Sozialdemokrat und trotzdem hat er sowas Imperiales irgendwie
gehabt. Ja, stimmt.
Er war so ein Staatsmann, also auf der einen Seite natürlich dieses intellektuelle, Weltgewandte und dann aber fast was monarchisch anmutende.
Total, finde ich. Auch wenn man ihn sieht bei Auftritten, er hat schon was von Sonnenkönig. Ne? So hat er sich zumindest selbst genannt.
Ja, so eine Selbstinszenierung.
Ja, Selbstinszenierung.
Das war sein Ding. Nicht umsonst. Ich werde vielleicht irgendeine Rede oder so vom Bruno Kreisky verlinken,
cool,
in den Shownotes,
ja.
Dass man mitkriegt, was der für eine Persona irgendwie war.
Total, der hat eine Aura gehabt. Unglaublich, oder? Finde ich.
Und das tatsächlich, das spiegelt sich auch. Es gibt nämlich, also haha, damit hätte jetzt niemand gerechnet, er spukt in Wien. Ja?
Überraschung.
Also es gibt nur eine Spukerscheinung,
ja,
von ihm.
Ja, nur eine tatsächlich.
Aber die repräsentiert genau dieses orge, imperiale, sonnenkönighafte Ding irgendwie.
Also besser hätte man es nicht erfinden können, als es in der Realität tatsächlich stattfindet.
Und ich weiß, dass du da quasi nicht ganz persönlich, aber dass du jemanden kennst, ja, der diese Erscheinung selber mit eigenen Augen sah.
Ja.
Bitte erzähle uns möglichst ausschweifend, was da war.
Ich schweife.
Bitte.
Ja, das hat betroffen einen sehr lieben Freund von mir, mittlerweile leider auch schon seit ein paar Jahren verstorben. Das Ganze ist 2013 passiert. Der Name Gerhard Kunze, sehr bekannt. Also in Wien kannte man den Gerhard, in Mödling eben, und vor allem in Mödling, weil dort hat er gewohnt, ein Historiker. Und aber auch zuständig damals für die PR des Tiergarten Schönbrunn. Er hat vorwiegend so Presseartikeln und so inszeniert und wirklich in Szene gesetzt, die Gehege, die Tiere vor allem. Also wirklich ganz, ganz großartig hat er das gemacht. Und er war ein Ungläubiger tatsächlich. Also er hat immer gesagt, na, ist ein Spuk. Ich meine, okay, es ist alles möglich, aber ja, ein sehr offener Geist und ein heller, wacher Geist. Aber tatsächlich hat er immer gesagt, möglich ist, aber glauben du es nicht.
Ein Skeptiker. Mhm. Das sind ja uns die Liebsten eigentlich.
Ja, absolut. Also mir auf jeden Fall, natürlich. Ja klar, weil dann ist es für mich am realistischsten einfach. Mhm. Ja, und er hat mich eines Tages angerufen. Und er war, das muss man dazu sagen, oft sehr zeitig in der Früh im Tiergarten unterwegs, weil er einfach die schönsten Fotos gemacht hat mit Sonnenaufgang. Und es sind ja viele Tiere, man soll es nicht glauben, früh aktiv. Und die hat er dann halt...
Gegensatz zu uns, oder wie?
Ja. Und die hat er dann halt schon sehr zeitig in der Früh fotografiert und vor allem war es ihm halt auch recht, weil noch so nicht die Leute vor den Gehegen gestanden sind und er da freie Sicht hatte. Und also er war sowieso ein Frühaufsteher. Also hat alles zusammengepasst und dann hat er mich eines Tages angerufen und hat gesagt, Gabi, du weißt nicht, du kannst es dir nicht einmal vorstellen, was mir heute in der Früh passiert ist. Er hat gesagt, na, erzähl's mir. Hat er gesagt, ja, ich war so um 6:30 unterwegs und bin gerade beim Pavillon vorbeigekommen, kommen wir aus dem Pavillon und Tiergartenbesucher wissen ja, dass da jetzt auch ein Kaffeehaus untergebracht ist, das natürlich zu dieser Zeit noch nicht offen hatte, aber er hat gesagt, die Tür ist offen gestanden und kommen mir von den, also runter sind die gegangen, Seite an Seite, der Bruno Kreisky und der Kaiser Franz Josef und hinterm Kreisky eine weiße Bulldogge. Oder Boxer. Ich glaube, es war ein weißer Boxer. Und ich sage, was? Wie, was? Und er hat gesagt, ja. Und ich habe geglaubt, das sind Dreharbeiten. Wobei ich mich schon gewundert habe, was die zwei miteinander, was soll das für ein Film bitte schön sein? Und außerdem, warum hat mir das niemand gesagt? Weil das ist schon vorgekommen, dass die zeitig in der Früh gedreht haben. Aber dann habe ich das immer gewusst, weil da bin ich an diesen Tagen natürlich nicht hingefahren, weil ich ja niemanden stören will. Und ich will ja nicht, dass die mich stören. Haben wir gedacht, okay, haben es vielleicht vergessen, mir das mitzuteilen. Sich aber trotzdem gewundert, was Bruno Kreisky und Kaiser Franz Josef in einem Film zu suchen haben. Und er hat gesagt, außerdem, Hunde im Tiergarten sind ja eigentlich nicht erlaubt. Ja. Und warum ist da ein weißer Boxer mit dabei? Also er hat sich gar nicht auskannt. ist aber dann weitergegangen, weil er gesagt hat, anreden wollte er die dann auch nicht. Er ist einfach weitergegangen, hat sich gedacht, ja, ich habe eh schon meine Fotos gemacht. Und dann ist er eben zu seiner Bekannten gegangen und hat halt geschimpft, dass er nicht verständigt wurde. Er hat sie gesagt, ah ja, und das muss ich noch dazu sagen, es hat vorher dreimal das Kaiserglöckerl geläutet und da hat er sich schon zu wundern begonnen, weil er gesagt, das war früher das Zeichen, dass der Kaiser kommt, in den Tiergarten kommt, und dann haben die Angestellten natürlich ab 8 zu stehen. Das war halt, ja, ja, das gibt es immer noch.
Und das ist dort beim Pavillon angebracht und das
in der Nähe.
Dann, okay.
In der Nähe. Es wird immer noch geläutet, aber nur dann, wenn ein Tier entweder kurz vor der Geburt, also vor der Niederkunft steht, oder wenn ein Tier in Not ist. Dann wird das Kaiserglöckerl geläutet, weil das so laut ist, dass es jeder hört und dann angerast kommt.
Du, bevor wir weitersprechen, apropos, ich habe gehört, es kommt bald ein Baby-Elefant auf die Welt in Schönbrunn.
Ja.
Wenn wir diese Folge ausspielen, vielleicht ist er dann
vielleicht
schon
ist
da.
Vielleicht ist er schon da, ja, und ist gerade in der Namenssuche.
Da wird dann das Kaiserglöckerl geläutet,
ja, ja,
wenn der kleine,
ja,
Baby-Elefant,
ja,
kommt.
Ja. Wahrscheinlich schon vorher, also wenn das Tier kurz vor der Niederkunft steht, damit alle alarmiert sind. Das,
naja, also zurück zum Kaiserglöckerl.
Genau,
da
dreimal.
Wegen den Kaisern, sage ich jetzt mal.
Genau.
Also zwei monarchische Figuren, die da durch den Park spazieren.
Na, das Verwirrende war ja für ihn, dass es dreimal geläutet hat. Er hat gesagt, es wird nicht dreimal geläutet. Nie. Es wird nur einmal geläutet, wenn das mit den Tieren ist. Aber er hat gesagt, dreimal wurde es früher geläutet, wenn der Kaiser in der Nähe war und man gewusst hat, der kommt jetzt in den Tiergarten, weil dann hatten alle ab 8 zu stehen und waren halt vorbereitet, dass der Kaiser kommt. Und er hat gesagt, das wird jetzt nicht mehr dreimal geläutet. Das hat aber an dem Tag dreimal geläutet. Und er hat gesagt, das war schon komplett verwirrend für ihn. Also ich dachte, eine Fehlfunktion. Und dann hat er eben diese zwei Herrschaften gesehen, aus dem Pavillon kommend, der ja eigentlich geschlossen war, aber eben die Tür war, er hat gesagt, Gabi, ich schwöre, die Tür ist offen gestanden. Und die sind runtergekommen und hinter ihnen dieser weiße Boxer. Er hat gesagt, auch komisch, was haben die zwei miteinander zu tun? Warum ist ein Hund im Tiergarten? Hat sich überhaupt nicht ausgekannt. Aber er ist dann, wie gesagt, weitergegangen und dann hat er erfahren, da ist niemand. Es war niemand im Tiergarten. Das Kaiserglöckerl wurde ebenfalls nicht geläutet, war einfach gar niemand dort, war der es hätte läuten können. Und es hat ihm halt auch die Bekannte von ihm, zu der er dann gegangen ist, um zu schimpfen, gesagt, also bitte Gerhard, jetzt musst bald in Rente gehen. Er hat gesagt, ich schwöre, ich habe das gesehen.
Wow.
Und der Gerhard war wirklich ganz, ganz hell und wach und ein hochintelligenter Mensch, der eben, wie gesagt, nicht einmal an solche Dinge geglaubt hat. Und der war völlig fertig mit den Nerven. Der war eine Woche lang, ist das ja wirklich total so abwesend gewesen, weil er über das nachgedacht hat. Und er hat gesagt, Gabi, ich weiß nicht, gibt es jetzt doch ein Leben nach dem Tod? Der war wirklich in seinen Glaubensfesten erschüttert, richtig erschüttert.
Ja, und weil es ja so eine ganz spezifische Sache ist,
ja,
und so realistisch, dass er sie beide auch erkannt hat, dass sie waren jetzt nicht
komplett, es waren keine
Nebel
Phänomene,
so.
Es waren, und er hat gesagt, es hat auch nicht ausgeschaut wie in einem Film, es waren zwei Menschen in seiner Sicht.
Der weiße Hund? Da weiß man ja, dass Kreisky einen hatte.
Genau, ja? Genau so einen Hund. Ja.
Und was glaubst du jetzt, wieso gingen die da gemeinsam spazieren in Schönbrunn?
Ich kann es nur ableiten aus dem, was wir vorher besprochen hatten, dass er ja sich selbst als Sonnenkönig, als monarchisch so ein bisschen inszeniert hat. Er war ja auch eine wichtige Persönlichkeit und er hat ja viel weitergebracht. Fix ist, er war schon so eine monarchische Figur und dass er sich dann gerade den Kaiser Franz Josef aussucht, liegt fast nahe. Weil der, auch wenn es noch einen Kaiser nach ihm gab, nämlich den Karl, ist doch der Franz Josef der prägendste.
Ja, ich habe in meinen Unterlagen so eine kleine Interpretation stehen. Also scheinbar war es so, dass er tatsächlich ein Bewunderer auch von historischer Kontinuität war, nennt man es mal so. Mhm. Ich meine, da muss man sagen, der hat ja auch in einer Zeit gelebt und gewirkt mit extremen Ups and Downs.
Ja.
Er ist nur während der Monarchie geboren und dann die 20er, die 30er, die 40er, die ganze Nachkriegsphase in Österreich, die Republiksgründung und dann erst sehr wichtiges Wirken in den 70er und 80ern. Also was da dazwischen
absolut,
liegt, an historischen,
total.
An Masse quasi, an Impact, ist schon erstaunlich.
Mhm.
Und natürlich dieses Selbstinszenierungsdingsel, was wir vorher gesprochen haben, das passt natürlich auch zum monarchischen Schönbrunn. Ne?
Ja, genau.
Es ist auch ein Ort von Politik und Diplomatie
und Macht
und Geschichte.
Total.
Und so,
gerade auch der Pavillon. Man darf ja nicht vergessen, dass man den Pavillon heute als Machtzentrale bezeichnet, vorwiegend vom von Franz dem Ersten Stephan, also dem Gatten von Maria Theresia.
Wirklich?
Ja, ja. Der hat sich ja dort ein Imperium sozusagen, in diesem kleinen Häuschen ein Imperium errichtet. Der hatte am Dach ein astronomisches Gerät stehen, um die Sterne zu beobachten. Im Keller hat er ein alchemistisches Labor gehabt. Mhm. Und im Erdgeschoss hat er Kaffee getrunken und mit den Angestellten geplaudert.
Herrlich, also das wäre genau meine Wohnung.
Ja, genau. Ja, das war so ein richtiges Machtimperium. Und da hat ihm vor allem, und das ist das Beste wahrscheinlich für ihn gewesen, die Maria Theresia nicht reingeredet, weil die ist ja dort nie hingegangen.
Das war jetzt bald oben.
Genau, die war ja eh beschäftigt. Ne? Und das war so ein richtiges Männerloft. Ja. Also,
herrlich, bitte.
Und man nennt es heute die Machtzentrale vom Tiergarten Schönbrunn. Weil er hat ja auch dieses ganze Wegenetz und alles angelegt. Ja. Er war der wahre Herrscher vom Tiergarten Schönbrunn. Mhm. Mich wundert es ein bisschen, dass man den Kreisky nicht mit ihm gesehen hat, mit Franz dem Ersten Stephan. Aber wahrscheinlich, weil der Franz Josef, weil den der Kreisky noch erlebt, unter Anführungszeichen,
ja,
hat
er noch, ja, tatsächlich.
Als Kind, ja. Vielleicht ist er ihm deswegen so in Erinnerung geblieben, weil er als Kind eben noch so dieses Monarchische mit Kaiser Franz Josef, und dass es deswegen nur der Kaiser Franz Josef sein konnte.
Vielleicht ist es auch sowas wie, wenn wir diese Ups and Downs vorher erwähnt haben in seiner Lebensphase, wie so eine Versöhnung zwischen den Epochen oder so.
Möglich. Genau, er war ja auch so ein Vermittler Ost und West, mhm, und somit hat er vielleicht da nach dem Tod auch noch irgendwie.
Das ist ein schönes Bild.
Das ist ein schönes Bild, gell?
Naja, also ganz wild finde ich das mit dem Kaiserglöckerl, das ist auch,
ich finde das
oder?
Auch wild, total.
Also, dass das dann man auch noch hört.
Ja.
Ja, okay.
Es hat so zusammengepasst alles. Und trotzdem hätten die das nicht dreimal geläutet, auch wenn dort Filmaufnahmen gelaufen wären, hätte niemand das Kaiserglöckerl dreimal geläutet.
Das hätten sie eingespült im Nachhinein außerdem. Das ist ja nicht so lange her, das war 2012.
Ja,
das ist
oder
nicht 13 so,
war
es. Ja. Ich habe 12 stehen, jedenfalls noch nicht so lange her.
Nein, das ist... Das hätte niemand geläutet, nein.
Und der einzige Ort, wo man ihn bisher spuken
tatsächlich
sah.
Tatsächlich, ich weiß zumindest, also bitte, es ist jeder aufgerufen, mir neue Spukgeschichten zuzutragen, aber ich weiß nur von einmal tatsächlich. Mhm.
Also falls mir jemand den Kreis irgendwo anders sieht, sagt es bitte Bescheid.
Ja, unbedingt.
Überhaupt generell könnte man da einen Aufruf machen an unsere Community. Wenn ihr mal Prominente seht, die eigentlich man nicht mehr sehen sollte, sagen wir es mal so, sagt uns gern Bescheid.
Unbedingt.
Wir nehmen sie gerne in die Sammlung
Absolut.
Mit auf.
Absolut. Ich bin immer offen für solche Dinge.
Also gespuckt hat er nirgendwo mehr, aber er ist wo begraben?
Natürlich im Ehrenhain am Zentralfriedhof. Wo denn bitte sonst?
Verständlich. Ich werde die Location in die Shownotes mit reingeben. Das ist nämlich sehr, sehr schön dort im Ehrenhain.
Ja, total.
Und ist wie, ein bisschen ein schräger Museumsbesuch oder so. Dieser Zentralfriedhof.
Absolut sehenswert, überhaupt im Herbst. Sehr zu empfehlen.
Sehr, sehr herrlich. Ja, genau, jetzt im Herbst geht es mal an dem Zentralfriedhof.
Ja.
Kann man diese
schöne
Kirche. Mhm. Und es ist ja ein herrlicher, recht naturbelassener Ort. Also es gibt Ecken, die sind sehr herausgeputzt und perfekt, aber es gibt da Ecken, die wunderschön und fast wild sind. Und es gibt ganz viele Wildtiere, die dort erleben.
Absolut.
Und so. Der Zentralfriedhof ist toll.
Rehe in der Dämmerung.
Wen hat man denn da noch vom Zentralfriedhof so den
Falco.
Aber den haben wir noch nicht. Oh, aber kommt der Falco
aber
auch einmal vor?
Ja, selbstverständlich.
Oh, toll.
Das dauert noch ein bisschen, also unbedingt weiterhören.
Weiterhören, Falco kommt. Ja, aber wir hatten schon den Bruckner. Der Bruckner ist am Zentralfriedhof.
Bruckner,
die Wolke, die rauchende Wolke. Sonst irgendwer?
Momentan fällt mir niemand ein, weil der Heiden ist ja im Heidenpark.
Na gut, also.
Aber darf ich noch einen Aufruf machen? Ich möchte unbedingt dafür plädieren, wenn man schon dort in der Nähe ist, bitte Leute, schaut euch das Bestattungsmuseum an.
Mhm.
Ich bin ein großer Fan des schwarzen Humors dieser Institution. Ich lese, bis ich verwese. Herrlich. Geht nie wieder aus meinem Kopf. Nie mehr wieder bekomme ich diesen Spruch aus meinem Kopf.
Also Shoutout ans Bestattungsmuseum.
Unbedingt.
Auch das verlinken wir. Vielleicht gehen wir da mal gemeinsam hin.
Ja,
mal einen kleinen Ausflug.
Das Bestattungsmuseum und den Zentralfriedhof.
Ja, das wäre doch herrlich.
Das ist ein schöner Ausflug.
Genau, also dann, man sah den Kreisgerbern danach in Schönbrunn auch nicht mehr.
Nein,
oder?
Nur dieses eine Mal. Und der Gerhard Kunze, der ihn ja gesehen hat, der hat gesagt, der hat dann immer wieder geschaut, wenn er in der Früh unterwegs war, hat ihn nie wieder gesehen.
Org. Na gut, dann hätten wir den lieben Bruno Kreisky auch in den Reigen unserer Geister aufgenommen. Kennst du übrigens den Reigen seliger Geister?
Nein.
Das ist ein wunderschönes Musikstück. Auch das schmeiße ich in die Shownotes.
Ja, unbedingt.
Sehr, sehr schönes, schöne Musik auch für den Herbst. Genau, dann haben wir ja quasi hier ein buntes Potpourri an Informationen wieder mal bereitgestellt, bei wo die Geister wohnen. Die Community wird herzlich an dieser Stelle aufgefordert. Folgt uns, bewertet uns, folgt uns in den sozialen Medien unter Wo die Geister wohnen und der lieben Gabriele Haßmann auch auf Facebook und Instagram. Und ja, wir hören uns, wir sehen uns. Dankeschön, liebe Gabi.
Danke, Asta. Bis bald.
Bis bald.
Baba.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts und den erwähnten Hintergrundinformationen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.